Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Sondergutachten haben sich die sogenannten Wirtschaftsweisen in die Diskussion über den Klimaschutz eingeschaltet. Danach muss Tanken und Heizen grundsätzlich teurer werden, etwa durch eine CO2-Steuer oder einen nationalen Emissionshandel. Mittel- und langfristig setzt der Sachverständigenrat der Regierung aber nicht auf nationale Alleingänge, sondern auf den Emissionshandel in Europa. Deutschland muss den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55% senken im Vergleich zu 1990.
Die Erde soll sich, so steht es in den internationalen Klimazielen, bis zum Ende des Jahrhunderts um nicht mehr als 2 Grad erwärmen. Dafür dürfte in Deutschland jeder Einzelne pro Jahr maximal 2,3 Tonnen CO2 produzieren. Tatsächlich sind es allerdings weit mehr, nämlich 8,9 Tonnen pro Jahr. Am meisten CO2 erzeugt jeder Einzelne beim Wohnen durch das Heizen im Winter oder den Verbrauch von Warmwasser, aber auch durch Autofahrten und Urlaubsreisen. Ein Beispiel: Bei einem Flug von Frankfurt am Main nach Lissabon und zurück entsteht pro Kopf 1 Tonne CO2.
Beim Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten, dem sogenannten Emissionshandel, ist die EU seit Jahren Vorreiter. Chemiebetriebe zum Beispiel dürfen europaweit nur eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen. Danach müssen sie anderen Herstellern CO2-Zertifikate abkaufen. Dieser Handel sei die beste Strategie und müsse ausgebaut werden, so der Sachverständigenrat.
In unserer Vorstellung kann es eigentlich nur richtig sein, den CO2-Preis in den Mittelpunkt zu stellen und als das Instrument zu verwenden, das den Klimaschutz vorantreibt.
Bislang ist etwa CO2, das im Verkehr oder beim Heizen von Gebäuden entsteht, vom Emissionshandel ausgenommen. Die Sachverständigen fordern nun, bis 2030 sollen EU-weit alle Sektoren, wie jetzt schon die Industrie, dem Emissionshandel unterliegen. Bis dahin schlägt das Gutachten Übergangslösungen vor. Deutschland könne zunächst einen nationalen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr starten. Am schnellsten umzusetzen sei allerdings eine CO2-Steuer auf Sprit und Heizöl, wie sie die SPD befürwortet. Für den Bürger werde es in jedem Fall teurer.
Die weitgehenden Kosten, die von den Unternehmen erstmal gezahlt werden, werden aber im Endeffekt von den Bürgern getragen. In jedem Fall, ob es eine Steuer ist, ob es ein Emissionshandel ist, Bürger müssen im Endeffekt die Kosten tragen.
Die SPD beschwichtigt.
Wir wollen es vor allem nicht als neue Einnahmequelle haben, sondern wir wollen ja diese Gelder, die eingenommen werden, auch wieder zurückgeben an die Bürgerinnen und Bürger. Wer sich klimafreundlich verhält, der wird einen positiven Schnitt machen. Und wer dann eben die großen Autos fährt und viel Öl verheizt, der wird dann am Ende ein bisschen mehr zahlen müssen dafür.
Große Teile der Union aber sehen eine CO2-Steuer bislang kritisch.
Dazu wird es noch breite Diskussionen geben. Das sind keine einfachen Entscheidungen. Wir wollen sie bis Ende September in der Bundesregierung treffen.
Die Sachverständigen mahnen, keine Zeit zu verschwenden. Keine Entscheidung sei mit Abstand die teuerste Alternative.
Die Autobauer Volkswagen und Ford arbeiten in 2 Bereichen künftig enger zusammen. Bei der Entwicklung selbstfahrender Autos und bei der Produktion von Elektroautos. Das kündigten die Konzernchefs Diess und Hackett heute an. Volkswagen investiert mehr als 2 Milliarden Euro in eine Ford-Tochter, die Systeme für autonomes Fahren entwickelt. Ford will für die Produktion von Elektroautos ein von Volkswagen entwickeltes Baukastensystem nutzen.
Sie haben sich ein Hotel in der New Yorker Wall Street ausgesucht, um die Ausweitung ihrer Autoallianz zu präsentieren. Am Nachmittag gaben VW-Chef Diess und Ford-Chef Hackett grünes Licht für die Erweiterung ihrer Kooperation. Im Bereich Transporter und Pickups arbeiten die beiden Autobauer bereits zusammen. Jetzt wollen sie auch Elektroautos und Roboterfahrzeuge gemeinsam bauen. Aus unserer Sicht ist das eine Win-Win-Situation. Diese Zusammenarbeit bringt einige der klügsten Köpfe im Bereich des autonomen Fahrens zusammen. In diesem Moment des Wechsels gibt es neue Ansätze für Ford in der Zusammenarbeit mit Partnern wie Volkswagen, wo beide Unternehmen in der Zukunft profitieren. 2,3 Milliarden Euro nehmen die Wolfsburger in die Hand für den Einstieg bei der Ford-Tochter Argo. Dort werden Systeme für selbstfahrende Autos entwickelt. Ford hingegen soll gegen Lizenzgebühren eine von VW entwickelte Plattform zur Herstellung von Elektroautos nutzen.
Diese Zusammenarbeit hat ein sehr großes Potenzial, weil Synergien auf beiden Seiten gebunden werden, gebündelt werden, die Kosten können reduziert werden. Also das ist sehr, sehr zukunftsfähig für beide.
VW und Ford auf einem neuen Kurs. Ähnliche Zusammenarbeiten sind zwischen Daimler und BMW geplant.
Bei der SPD nimmt die Suche nach einer neuen Parteispitze langsam Fahrt auf. Als zweites Duo kündigten heute Fraktionsvize Lauterbach und die Umweltpolitikerin Scheer ihre Kandidatur für den Vorsitz an. In ihrem Schreiben werben beide für einen Ausstieg der SPD aus der Koalition mit der Union. Zuvor hatten bereits Europastaatsminister Roth und die frühere NRW-Familienministerin Kampmann ihre Kandidatur angekündigt. Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre bisher einzige Frau im Vorstand vorzeitig abberufen. Der Verwaltungsrat der Behörde beschloss heute, dass die Finanz- und Personalchefin Holzbohr bereits nach 2 Jahren ihren Posten abgeben muss. Dafür hatten sich vor allem die Arbeitgeber ausgesprochen. Über die Entscheidung gab es im Vorfeld heftigen Streit. In einer Online-Petition sprachen sich mehr als 1200 Mitarbeiter für einen Verbleib Holzbohrs an der Spitze der Bundesagentur aus.
Die Entlassung Valerie Holzbohrs, das vorläufige Ende eines Machtkampfs, der die Bundesagentur für Arbeit seit Wochen in den Schlagzeilen hält. Holzbohr ist in der BA für rund 100.000 Beschäftigte und einen Etat von 35 Milliarden Euro zuständig. In der schriftlichen Mitteilung des Verwaltungsrats äußert sich Arbeitgebervertreter Peter Klever zur Entlassung. Die heute getroffene Entscheidung ist der Schlusspunkt eines leider notwendig gewordenen Konfliktes. Dabei bedauern wir, dass von der Arbeitgebergruppe angebotene Gespräche um eine einvernehmliche Lösung mit der Beteiligten von ihr abgelehnt wurden. Peter Klever von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, seit vielen Jahren im Vorstand des Verwaltungsrats, soll die Ablösung der 42-Jährigen zuletzt mit aller Macht vorangetrieben haben. Holzbohr könne sich nicht durchsetzen, Drang nach außen, sei mit der Umstrukturierung der Behörde überfordert.
Dass innerhalb von 2 Jahren aus einem Tanker kein Schnellboot wird, das ist auch klar. Es gibt noch einiges zu tun und darum bedauere ich sehr die Entscheidung von heute und auch, dass sie so unnötig und schädlich laut zustande gekommen ist.
Klever selbst hatte die Juristin im April 2017 auf den Vorstandsposten gehoben. Doch schon Aufnahmen vom November desselben Jahres zeigen verhärtete Fronten. Holzbohr lasse sich von Klever nicht instruieren, heißt es aus der Belegschaft. Dort ist die Juristin für ihren unkonventionellen Führungsstil geschätzt. Ob Holzbohrs BA-Karriere damit zu Ende ist, entscheidet sich in Berlin. Der Bundespräsident entlässt ein Vorstandsmitglied auf Beschluss des Verwaltungsrats nur mit Zustimmung der Bundesregierung.
Die Vereinten Nationen haben an die europäischen Staaten appelliert, ihre Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer wieder aufzunehmen. Staatliche Schiffe hätten in der Vergangenheit tausenden Menschen das Leben gerettet, so die Internationale Organisation für Migration und das UN-Flüchtlingshilfswerk. Zudem fordern sie, die Rückführung von geretteten Flüchtlingen nach Libyen zu stoppen. Das Bürgerkriegsland sei für die Menschen kein sicherer Hafen. Das NATO-Mitglied Türkei hat gegen den Willen der USA erste Teile eines russischen Luftabwehrsystems vom Typ S-400 erhalten. Sie wurden heute ausgeliefert. Die USA befürchten, das Raketen- und Radarsystem könnte NATO-Flugzeuge ausspionieren und Russland Zugang zu sensiblen Daten verschaffen. Die USA wollten das Waffengeschäft bis zuletzt verhindern und drohten der Türkei Sanktionen an.
Eine Lieferung an die Türkei mit brisantem Inhalt. Von Bord dieser russischen Frachtmaschine gehen Zubehörteile des Abwehrsystems S-400. Seit langem sorgt dieses Vorhaben für Ärger mit dem NATO-Partner USA. Dennoch machte Ankara heute deutlich, dass man fest entschlossen ist, das russische System einzusetzen. Wie wir bereits wiederholt gesagt haben, das S-400-System ist ein abgeschlossener Deal. Es gibt keine Probleme und die Lieferungen werden weitergehen. Das S-400 ist ein mobiles Luftabwehrsystem. Nach russischen Angaben kann es Flugzeuge und andere Objekte in einem Radius von 400 Kilometern und bis zu 30 Kilometer Höhe treffen. Washington befürchtet, Russland könne über die Radare des S-400-Systems an wichtige Daten der neuen US-Kampfflugzeuge F-35 gelangen. Mehrmals drohte man der Türkei deshalb mit Sanktionen und damit, dass die Türkei vom Erwerb der F-35-Maschinen ausgeschlossen werde. An unserer Position hat sich, was die F-35 angeht, nichts geändert, sagt US-Verteidigungsminister Mark Esper heute in Washington. Er werde dazu noch im Laufe des Tages mit seinem türkischen Amtskollegen Akar telefonieren. Dieser kündigte am Nachmittag an, man sei auch am Kauf des US-amerikanischen Systems Patriots interessiert und wolle dazu im Gespräch bleiben. Dass die Türkei heute direkt ihr Interesse an den amerikanischen Patriots betont, dürfte ein Hinweis darauf sein, dass Ankara nach wie vor darauf hofft, von US-Sanktionen verschont zu bleiben. Die Angst davor ist berechtigt. Bereits im letzten Jahr sorgten Sanktionen aus Washington für eine Währungskrise im Land. Neue Strafmaßnahmen würden der angeschlagenen türkischen Wirtschaft weiter schaden.
Mit dem Streit über das Waffengeschäft beschäftigen wir uns auch auf tagesschau.de. Dort beantworten wir zentrale Fragen rund um das russische Luftabwehrsystem. Nach 10-jähriger Bauzeit ist heute das zentrale Empfangsgebäude der Berliner Museumsinsel mit einem Festakt eingeweiht worden. Die nach dem Kunstmäzen benannte James-Simon-Galerie soll als Servicegebäude zentrale Aufgaben der 5 historischen Museen auf der Spreeinsel übernehmen. Die Kosten für den Neubau lagen mit rund 134 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie ursprünglich geplant.
Die James-Simon-Galerie, hoch und hell, säulenreich und schnörkelarm, ist das Entree zur Museumsinsel. Und dort, wo die Kanzlerin heute auf der großen Freitreppe hinauf zum Festakt geht, sollen künftig die Besucher den Weg zu den Museen finden. Die Galerie empfängt quasi mit Ticketverkauf, Garderobe und Veranstaltungsräumen und den Zugängen zu den Museen. Gerade sie weiten den Blick auf die Welt, so die Kanzlerin, wieder nationaler Egoismen.
So ist die Museumsinsel nicht nur ein Ort, an dem wir von Kulturen und Geschichtsläufen erfahren, sondern an dem wir uns auch der heutigen gegenseitigen Abhängigkeiten auf unserer Welt bewusst werden können.
Die Einweihung gerät zu einem Appell an Gemeinsinn, was viel mit dem Namensgeber zu tun hat. James Simon, 1851 geboren, war ein großherziger Mäzen jüdischen Glaubens, der Berlinreich beschenkte. So zahlte er die Ausgrabung der Nofretete, nun das Herzstück der Berliner Museen.
Ohne ihn hätten die Museen ihren sensationellen Aufstieg nicht geschafft und letztlich den Weltrang nicht erreicht, den sie heute haben.
Zahlreiche Nachfahren von James Simon sind Ehrengäste beim Festakt. Sie freuen sich, dass ihm, der vor einigen Jahren noch fast vergessen war, nun mit der Galerie ein dauerhaftes Denkmal gesetzt wird.
Bei der 7. Etappe der Tour de France standen heute die Sprinter im Mittelpunkt. Erster im Ziel nach mehr als 200 Kilometern war der Niederländer Dylan Groenewegen. Die deutschen Profis blieben erneut chancenlos.
Auf der längsten Etappe der Tour über 230 Kilometer ist am Tag nach der schwersten Unterstützung gefragt. Hilfestellung bei den frühen Ausreißern, den Franzosen Rossetto und Offredo. Lautstarke Anfeuerung für das Hauptfeld mit Toni Martin an der Spitze, einem von 11 deutschen Fahrern und dem Mann in Gelb Giulio Ciccone. Die beiden Führenden Stefan Rossetto und Johann Offredo fahren einen Vorsprung von über 4 Minuten auf das Hauptfeld heraus. Dort ziehen die restlichen 174 Fahrer erst zum Ende der Etappe das Tempo an. Holen die beiden Franzosen 12 Kilometer vor dem Ziel ein. Der Massensprint im Zielort Chalon-sur-Saône bringt dann die Entscheidung. Den Dreikampf zwischen Groenewegen, Ewan und Sagan entscheidet der Niederländer am Ende hauchdünn für sich. Dylan Groenewegen holt den 3. Etappensieg für das Team Jumbo. Das gelbe Trikot bleibt weiterhin bei Giulio Ciccone.
In Rheinland-Pfalz und Hessen haben Unwetter für Überflutungen und Erdrutsche gesorgt. Auch der Frankfurter Flughafen war betroffen und stellte für etwa eine Stunde die Abfertigung von Flugzeugen und Passagieren ein. Wie hier in Heuchelheim bei Gießen liefen zahlreiche Keller voll, die von der Feuerwehr leergepumpt werden mussten. Im nördlichen Rheinland-Pfalz kam es zu Starkregen und heftigen Hagelschauern. Einige Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 13. Juli.
Auf das Tief, das Richtung Balkan zieht, folgt ein Hoch, das das Wetter ab Sonntag beruhigt. Auch in der Nacht muss verbreitet mit unwetterartigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Laufe der Nacht lassen die Gewitter nach. Morgen am Tag mehr Wolken als Sonne, vor allem Richtung Osten und Norden kräftige Schauer und Gewitter, die unwetterartig ausfallen können. In der Nacht 16 bis 9 Grad, am Tag 16 Grad im Berchtesgadener Land, 25 Grad im Breisgau. Am Sonntag im Süden und Osten Schauer und Gewitter. Richtung Nordwesten ist es trocken. Am Montag im Südosten Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Sonst erstdichte Wolken, später gebietsweise Sonne. Am Dienstag ist es zum Teil freundlicher.
Karin Mioska hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. CO2-Bepreisung, wie teuer kann es für die Verbraucher werden? Und Bilanz nach einem Monat, wie gefährlich sind E-Scooter? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.